liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist der Pfarrer Hans Spiegler aus Mistelbach und Landerteier. Sie hören das Tagebuch eines Pfarrers. Ja, jetzt habt ihr gemerkt, ist ein bisschen unregelmäßig gekommen, kann ich ja gern gehört, einfach auch in den Tagesablauf oder Jahresablauf, besser gesagt, des Pfarrers. Mir ist ja ganz stark aufgefallen, eigentlich, dass Pfarrer leben ja nach Jahreszyklen, nicht nach Tage oder Monatzyklen. Monate haben für mich überhaupt keine Bedeutung, sondern wir leben ja total im Kirchenjahr drinnen und in dem kirchlichen Dings halt. Und der März ist einfach, da wird immer ein bisschen formal. Also da sind die ganzen Sitzungen zu machen, Rechnungsabschluss, Budget, Rechnungsprüfungen, Jahresberichte und so weiter und so fort. Und das ist alles sehr, sehr gut, nur man macht es halt so selten, dass ich mich dann wirklich einen ganzen Tag lang zum Beispiel auf die Vorbereitung so einer Sitzung konzentrieren muss und damit dann habe ich also nicht diese Ressource, das zu sprechen, und außerdem wäre es für Sie stinkfad. Also ich meine, das sind Sachen, das schlussendlich nur Insider erreicht normalerweise, aber das sage ich Ihnen auch, wenn Sie Kirchenbeitrag zahlen, ist das also alles extrem gut kontrolliert und gegenkontrolliert und gegengezeichnet und so weiter und so fort. Praktisch genommen kann kein Geld verschwinden. Das wollte ich jetzt nur einmal sagen, und gibt es also auch die Entwicklungen, Gemeindeentwicklung und so weiter und so fort, wird also alles da reflektiert, und das ist das Wesentliche dran. Jetzt ist diese ganz dichte Zeit also vorbei wieder, und damit passt es. Ja, eine Sache wollte ich jetzt eigentlich schon seit zwei Tagen sagen, und jetzt sage ich es halt. Jetzt ist natürlich die Krim eh nimmer mehr so das Thema, weil wir haben jetzt schon wieder andere Dinge. Eine Sache, die viele Leute aufregt, ist diese Sache mit dem verschwundenen Flugzeug und da eben eine ganz brutale Ebene drinnen, dass die große Unsicherheit ist, also zu 99,9% wird dieses Flugzeug irgendwo abgestürzt sein, es sind einfach alle tot, was ganz furchtbar ist. Aber es zeigt sich eine ganz große Spezialität, die sich bei solchen Dingen, also gerade im Umfeld von Kriegen, ja immer gezeigt hat. Es gibt immer Leute, die sagen, na, die sind nicht tot. Die sind noch wo, und das ist für die Angehörigen ganz, 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 ganz furchtbar. Bitte, ich habe in den 90er Jahren, wo ich also schon voll im pastoralen Geschäft drinnen war, immer wieder noch Leute getroffen, die gesagt haben, dass ihr Vater irgendwo in einem Gefangenenlager in Russland ist, weil es hat ihnen jemand gesagt, der war dort, und den hat er ganz sicher gesehen, und sie dürfen das aber nicht laut sagen, weil sonst geht es denen gleich noch viel schlechter. Ist natürlich alles völliger Unsinn. Diese Leute sind tot. Wenn sie nicht zurückgekommen sind, sind sie verstorben, auch in diesen furchtbaren Gefangenenlagern und so weiter und so fort. Aber es gibt immer Leute, die das machen, die wichtig sein wollen und damit für Angehörige ganz viel anrichten. Aber das ist eine Geschichte, die ist leider unausrottbar. Also, dass wer umrät und Blödsinn behauptet und damit Angehörige fertig macht, gehört leider dazu. Ich möchte jetzt aber nur mehr auf die Krim. Also, am Sonntag, mein Gott, ja, heute haben wir schon Donnerstag, war im österreichischen Fernsehen eine große Diskussionsveranstaltung. Da war auch der Spitzenkandidat für die EU-Wahl der sozialistischen Parteien, sozialdemokratischen Parteien, da ein Deutscher, weiß jetzt nicht, wie der heißt, also europaweiter Spitzenkandidat und russische Botschafter. Und der hat sich aufgeführt, der gute Spitzenkandidat, das ist ein Wahnsinn. So kann man mit einem Botschafter nicht reden. Das ist keine Diplomatie, das ist Irrsinn. Und hat sich da also irrsinnig versucht zu profilieren auf, wir werden jetzt die Krim befreien und wir werden Sanktionen ergreifen und so weiter und so fort. Du merkst, es ist Wahlkampf. Ein Punkt, der mir jetzt ganz, ganz, ganz wichtig ist, und den möchte ich einfach einmal sagen, ist folgender. Die Krim hat immer zu Russland gehört. Dort wohnen fast nur Russen, aus einem sehr traurigen Grund, weil zuerst haben dort eigentlich nur Krim-Tataren gewohnt. Und dann ist ganz, ganz lang pausenlos Krieg geführt worden um die Krim. Und der Stalin hat dann die letzten Krim-Tataren, die dort gewohnt haben, das sind eigentlich die Leute, die dort wirklich hinkehren, die also jetzt mit den Russen nichts zu tun haben, mit den Ukrainern nichts zu tun haben, die vollkommen eigenständiges Volk sind, deportiert und ganz viel sind umgebracht worden und so weiter und so fort. Und das ist also auch ein ganz ein armes Volk, so circa wie die Armenier, die zahlen auch immer drauf. Und die werden eigentlich die Leute, denen es gehört. Also die gibt's nicht mehr, weil man es einfach weggejagt hat, weil man es verschleppt hat, weil man es umgebracht hat. Das ist der erste Punkt. Also wenn schon die Krim wem gehört, dann denen, aber die gibt's fast nicht mehr. Das ist nur noch ein ganz kleiner Teil der Bevölkerung. Und jetzt hat es immer dann, also nicht immer, aber schon lange Zeit zu Russland gehört, also wirklich zum zaristischen Russland. Ich weiß nicht, ob Sie das einmal gehört haben, gibt es ein ganz berühmtes Buch, gab es einen unglaublich genial gemachten alten Film drüber, der Angriff der leichten Kavallerie, schildert also den Krimkrieg, wo unglaublich viele Engländer gestorben sind. Aus dieser Zeit stammt dann auch die Stiftung des Viktoriakreuzes als höchste Tapferkeitsauszeichnung überhaupt, die das englische Königshaus vergibt. Das ist ja wirklich also von der Königin vergeben. Also dort ist immer irrsinnig zugegangen. Dann gehört es den Russen. Und zwar aus gutem Grund, weil die halt sagen, sie müssen sich gegen den Süden verteidigen, sie müssen sich gegen die Moslems verteidigen, weil da sind also, was weiß ich, wer dort alles ist, Tadschiken und Kirgisen und ich habe keine Ahnung, was alles noch. Und dort ist Steppenlandschaft und sie müssen sie verteidigen und für Russland ist es so, das Schwarze Meer muss uns kehren. Also das ist einfach so. Gut. Und jetzt gab es die UdSSR. Und die UdSSR, darf ich daran erinnern, zumindest die Älteren, war keine nette Demokratie, sondern das war eine Diktatur. Gut, eine kommunistische Diktatur. Man konnte also innerhalb der kommunistischen Partei aufsteigen und sich da also aufverhandeln, bis man halt dann irgendwie der Generalsekretär war und dann war man eigentlich der Chef dort und dann gab es den Nikita Chruschtschow. Und der Nikita Chruschtschow war witzigerweise ein Ukrainer. Und der, als er Chef war, hat was ganz was Spannendes gemacht. Er hat die ganze Krim einfach der Ukraine geschenkt. Weil er sich dachte, nicht, ich Ukrainer, schenke das denen. Hat keine Bedeutung gehabt, weil die Krim sowieso immer einfach Militär war und Militärbasis ist und also eigentlich völlig wurscht ist, weil das hat dann formal zur Ukraine gehört, nur die Ukraine hat es ja nicht gegeben. In dem Sinn, es war halt irgendwie so eine kleine Verwaltungseinheit des riesigen UdSSR. Das war ja kein Staat, das war völlig wurscht, auch wer dort irgendwie Präsident war, sondern das Einzige, worum es gegangen ist, war halt, wer war Generalsekretär der KPDSU, Kommunistischen Partei, dort. Und jetzt muss man sich eins fragen. Wenn man jetzt ganz ehrlich ist, ja, also ein nicht ganz Diktator, aber doch Diktator, Nikita Chruschtschow, schenkt einfach, weil ihm das taugt, einen Teil seines Landes einem anderen Teil seines Landes. Das tut er einfach. Also da wird jetzt keiner gefragt und das ist einfach jedem völlig wurscht, weil der Big Boss sagt das und dann kehrt das plötzlich da dazu, dann zerfällt die UdSSR und plötzlich, das muss man jetzt aber wirklich einmal sagen, glauben westeuropäische Politiker, das Schenken eines Landes, das ein Diktator durchgeführt hat, verteidigen zu müssen. Okay, meine lieben ostdeutschen Zuhörer, ihr wart sehr, sehr lang russisch besetzt. Das ist gerade einmal vorbei. Das kann ich mich noch gut erinnern, wie die Mauer gefallen ist. Ich wohne jetzt hier in Niederösterreich. Niederösterreich war das gleiche sozusagen wie DDR, aber halt nur 10 Jahre lang und bei weitem nicht so, sondern war einfach russisch besetzt, bis dann den Staatsvertrag gegeben hat und sind also die 4 Besatzungsmächte abgezogen. Jetzt, wir haben also hier Misselbach und so ganz, ganz, ganz massiv zur russischen Sphäre gehört. Und das ist so gelaufen, eigentlich damals nur deswegen, weil die Russen, also die Amerikaner, ärgern wollten, deswegen haben die einen Staatsvertrag gemacht und die Amerikaner wollten nicht, die haben sich da irrsinnig, waren da überhaupt nicht dafür, sondern sie einfach vom Grund, das war also genial, die österreichische Neutralität, weil damit die Verbindung zwischen den großen NATO-Staaten Westdeutschland und Italien unterbrochen war. Und jetzt hätten theoretisch die Amerikaner immer ringsherum um Frankreich fliegen müssen. Mit ihren Militärflugzeugen haben sie das nicht getan. Die sind pausenlos über Tirol drüber geflogen. Das war denen sowas von wurscht, dass gar nicht Ärger geht. Und weil über Tirol, das ist, kommst relativ schnell drüber. Also bis der österreichische Flieger gekommen ist, waren die längst drüber. Und selbst wenn er es noch erwischt hat und fotografiert hat, ja, dann hat er es halt fotografiert. Das war ja jeden vollkommen gleichgültig. Gut. Nehmen wir an, es wäre nicht so gelaufen. Dann wäre dieses Ostösterreich Teil der russischen Sphäre gewesen. Das merkst du auch teilweise an der Mentalität noch und an allen möglichen Sachen, dass diese 10 Jahre hier ganz viel angerichtet haben. Und nehmen wir an, das wäre da dabei geblieben. Und dann wäre der Nikita Khrushchev zum Beispiel hingegangen und hätte jetzt Mistelbach, wo es weiß ich, sagen wir, keine Ahnung, Ungarn geschenkt. Also das ist relativ in der Nähe oder der Slowakei geschenkt. Einfach geschenkt, gesagt, nein, das gefällt mir, mache ich ein Geschenk, irgendwie freut mich gerade, schenke ich Mistelbach der Slowakei. Und jetzt habe ich ein bisschen ein Problem. Wenn jetzt dann plötzlich Österreich wieder entsteht und sagt, bitte Mistelbach ist eigentlich Österreich und alle Mistelbacher sagen, ja, bitteschön, wir sind eigentlich Österreicher. Und selbst wenn Österreich dann keine Demokratie wäre, sondern auch so was Eigenartiges wie Russland ist, also so eine, ja, eine Präsidialrepublik mit einem ganz extrem starken kaiserlichen, zaristischen Präsidenten, wie es halt Russland jetzt gerade ist, dann wäre es trotzdem richtig, wenn Mistelbach zu Österreich zurückkommen würde. Okay, also das ist so. Weil schließlich ganz Ostdeutschland ist ja irgendwann einmal, haben die gesagt, na, hört zu, eigentlich wollen wir schon Deutsche sein, im Sinne von, wir machen wieder einen deutschen Staat. Und das ist ja passiert. Und da hat sich jetzt keiner drüber aufgeregt. Und das muss man einmal sagen. Das heißt, was mich an der ganzen Geschichte schockiert ist, im Nachfolge des Zerfalls der UdSSR gibt es einfach ganz viele Ebenen, wo heutiger Rechtsbestand durch den Zerfall einfach irgendwelche irrsinnigen diktatorischen Entscheidungen sind. Also der Khrushchev war ja eh noch ein netter Mensch, wirklich brutal war er Stalin. Und die haben da einfach Grenzen eingezogen und gesagt, so machen wir das jetzt und das machen wir jetzt so und zack, zack, zack und ist mir wurscht. Und weshalb, ja, und das möchte ich jetzt wirklich wissen. Sind westeuropäische Politiker heutzutage so drauf, dass sie sagen, dass ihr höchstes demokratisches Ziel jetzt darin besteht, die Entscheidungen von Diktatoren zu verteidigen? Warum? Warum geht es nicht so weit, dass man sagt, okay, wir kennen uns ein bisschen mit Geschichte aus, wir wissen ein bisschen, wie die Sachen funktionieren und wir sagen, da gibt es noch Unruhe, werden noch Dinge geschehen, weil dort einfach Grenzen gezogen worden sind, die gar nicht stimmen, die einfach mit Völkern, mit Sprachgruppen, mit Interessenslagen nicht zusammenstimmen. Und wir sind heilfroh, wenn das unblödig abgeht. Weil wir haben das Beispiel Afrika, wo die Kolonialmächte irgendwelche völlig wahnsinnigen Grenzen gezogen haben. Das Beispiel Nahe Osten, wo irgendwelche Leute irgendwelche Grenzen gezogen haben. Teilweise in einem Nachmittag sind da ganze Staaten entstanden, wie zum Beispiel Jordanien, ist eine legendäre Geschichte. Das Jordanien ist ja so zack aus dem Boden gestampft worden. Und wir wissen, welche Kriege das nach sich zieht. Warum sind wir nicht einfach irrsinnig froh, dass dort Dinge passieren, die nicht verhinderbar sind, weil es einfach Sprachgruppen gibt, Identitäten gibt, Gefühle gibt, wir können woanders hin. Und toll ist es, dass dort es anscheinend bis jetzt nur einen Toten gegeben hat. Und das ist nichts. Und wir setzen uns für eins ein, dass das bei dem einen bleibt, weil der eine ist schon zu viel. Das wäre eine irrsinnig spannende Sache für mich, diese Frage zu klären. Warum wird Feindbild gemacht? Warum werden Dinge in die Höhe gespült? Weshalb? Es wird doch nicht so sein, dass Menschen allen Ernstes schon so weit sind, dass sie nur wegen einer EU-Wahl und nur wegen dem Berater von irgendeiner PR-Agentur, der sagt, mach auf starken Mann, weil die Wähler stehen immer auf einen starken Mann. Das nur für ein paar Stimmen mehr mit dem Feuer gespielt wird. Weil eines, meine Lieben, wissen wir nie. Sind wir vielleicht einmal genau in dem Feuer drinnen? Friede ist nicht selbstverständlich. Friede muss immer von Neuem bewahrt, erarbeitet und gesichert werden. Friede ist nicht der Normalzustand, sondern der Normalzustand in der ganzen Menschheitsgeschichte sind kriegerische Auseinandersetzungen. Weil einer was haben will, was der andere hat. Es segne uns der allmächtige Gott, dass wir nie in diese Situation hineinkommen, wie jetzt die Menschen dort. Dass irgendwelche Dinge passieren und es dann Leute gibt, die unsere schlechte Situation dazu ausnutzen, sich zu profilieren. Davor bewahr uns wirklich der allmächtige Gott. Gesegneten Abend euch allen.